Meine Damen und Herren, Sie sind hier in der Freisprechanlage. Heute sind wir etwas märchenhaft, das Märchen von der Grünen Welle. Im Studio ist nach wie vor und immer wieder Herr Reuter.
Danke, Frau Sahn, für diese wunderbare Begrüßung und dass Sie mich auf das Mikrofon geschaltet haben. Ich bin ganz begeistert.
Herr Reuter, ich habe Ihnen schon Schläge angedroht, wenn Sie wieder mit dieser...
Lassen wir uns doch zu unserem Gast kommen, Frau Sahn.
Ja, das ist sehr nett.
Ich habe ihn gebeten, sich ein wenig vorzustellen.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Bernd Noll. Ich bin Leiter der städtischen Verkehrssteuerung. Vom Haus aus Diplom-Ingenieur Nachrichtentechnik, Elektrotechnik und von Ihnen heute hier eingeladen.
Ja, richtig. Sonst wären Sie nicht da.
Ja.
Grüne Welle, das Märchen, da kommen wir später zu, weil das eine etwas kompliziertere Sache ist. Ich hatte Sie ja kontaktiert aus einem sehr simplen Grund, den viele Hörer, glaube ich, verstehen werden. Nämlich seit 3 Jahren schlage ich mich mit dem Gedanken, mal die Behörde doch zu fragen, wieso diese Ampeln so komisch reagieren, so unterschiedlich reagieren. Es ist vielleicht nicht gerade so, dass ich den üblichen Ärger hatte, aber ich habe doch festgestellt, wenn ich hier drücke, geht es sehr schnell. Wenn ich da drücke, geht es überhaupt nicht schnell. Und diesen Unterschied wollte ich mir eigentlich von Ihnen mal erklären lassen. Und Sie haben so einige Erklärungen auf Lager. Vielleicht fangen wir mal bei den einfachsten Unterschieden an, so für Fußgänger. Vielleicht können Sie mal die verschiedenen Reaktionstypen, vielleicht kann man das so nennen.
Ja, das hängt natürlich nicht nur von dem Reaktionstyp ab, sondern auch von der Lage im Netz, von der Ausbaustand, also ob ich jetzt nur eine Fußgängerquerung habe, ob ich eine Straßenbahnhaltestelle dazu habe, ob ich einen Knoten,
also wie kompliziert die Kreuzung selber ist.
Je komplexer die Kreuzungen werden, desto schwieriger wird natürlich die Kompromiss zu finden, alle Verkehrsarten verträglich über den Knoten zu kriegen.
Ja, das können wir hier gleich mal vorlesen. Ja. Also die Fußgängersignale, Sie haben da ein Informationsblatt, das auch jeder bekommen kann, glaube ich.
Ja.
Und dann steht dieser wunderschöne Satz, Fußgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, eine sehr gute Einsicht. Für einige Teile der Bevölkerung, wie zum Beispiel Kinder, ältere Mitbürger und Behinderte, auch insbesondere Blinde, ist das zu Fuß gehen oft die einzige Möglichkeit, selbstständig am Verkehrsgeschehen teilzunehmen. Also sie sind eigentlich bemüht, dass alle teilnehmen können.
Ja, ja, richtig.
Und wie machen Sie das dann, wenn es einmal schnell oder einmal langsam?
Also die Zielsetzung ist natürlich immer, alle Verkehrs so schnell wie irgendwie geht abzuwickeln.
Da kommen wir später noch drauf, weil da gibt es natürlich auch wieder so einen Optimierungsgedanken.
Richtig, und der Fußgänger, der auf einer, sagen wir mal, wenig befahrenen Straße nur eine Fußgängerquerung hat, beziehungsweise wenn sie zu wenig befahren ist, bräuchte er die nicht. Also eine gewisse Verkehrsmenge ist das ja schon immer. Der kann natürlich deutlich
Entscheiden
schneller.
Entscheiden Sie das auch in der Anlage? Dass man sagt, wo sowieso nichts ist, dann bauen wir keine Ampel hin, oder wie?
Wir als Behörde ja, ich als Person nein. Also da gibt es die Straßenverkehrsbehörde, die dann diese Entscheidungen trifft, oder die Politik, die auch Entscheidungen trifft.
Darf ich doch mal kurz zur Durchsicht und Einsicht, wo ist da der Unterschied oder die Kooperation?
Also wir sind die technisch ausführende Abteilung, die dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, dass eine Signalanlage sein muss, diese dann bauen und dann entscheiden, wie die technisch genau ausgestattet wird. Und
also müssen Sie schon immer koordinieren mit den Straßenbauern.
Ja, da gibt es den Straßenbau, da gibt es die Verkehrsbehörde und natürlich auch die Städtebau.
Ist das nicht vielleicht ein bisschen unübersichtlich?
Nach ein paar Jahren nicht mehr.
Das
ich bin
ist gut.
Jetzt 32 Jahre dabei, also dann hat man doch einen gewissen Überblick.
Ja. Also wir wollen es jetzt nicht vor der Zeit komplizieren. Vielleicht können wir
ich hätte gerne doch noch ganz den Anfang nochmal erklärt. Also Sie haben drei Verkehrsteilnehmer im Allgemeinen, also öffentlicher Verkehr, privater Verkehr, also Autos und dann noch die Fußgänger.
Und die Radfahrer. Nicht
und die Radfahrer, also vier. Vier Komponenten, die Sie koordinieren müssen und zwar das in sehr unterschiedlichen Achsen in der Stadt. Ja. Also wer kommt rein, wer kommt raus, wer fährt nach links, wer fährt nach rechts. Und das ist Ihr Aufgabengebiet, das Sie dann bewältigen müssen und für das Sie dann regelmäßig geschumpfen werden.
Richtig, ja. Aber da kommen sogar noch ein paar Aspekte dazu, weil der öffentliche Verkehr ja auch nicht eine homogene Masse ist, sondern da gibt es den Bus, der auf den Nahverkehrsspuren fährt, die Bahnen, die auf dem Gleisbereich fahren, Busse, die im Individualverkehrsspuren fahren. Also das ist dann nochmal, die müssen auch noch untereinander abgeglichen werden.
Ja, zu Kompliziertheit kommen wir noch, habe ich den Eindruck. Können Sie mal so zwei Beispielen, was stellen Sie da ein jetzt an unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Also vielleicht mal eine einfache Sache, da hatten wir schon, nicht? Ja. Also Kohlenstraße ist eine...
Ja, das kommt drauf an, wie hoch der Anspruch ist, jetzt eine Koordinierung hinzukriegen. Wir haben zwar den Titel Märchen von der Grünen Welle, aber es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, dass man durchfährt. Mhm. Also man muss nicht an jeder Ampel halten, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Das ist
doch, in Kassel muss man an jeder
Ampel halten. Nein, das ist also wissenschaftlich nachweisbar durch ganz einfache empirische Methoden. Aber natürlich muss man sehr viel mehr halten, als das der Verkehrsfahrer oder insgesamt die Verkehrsteilnehmer selber wünschen. Das ist eben die Aufgabe, diese Halte möglichst gerecht zu verteilen und die Fußgänger nach Möglichkeit so gering wie möglich warten zu lassen. Und das ist eben genau dieser Aspekt. Der Fußgänger kriegt eine Grünzeit. Da kommen wir zu dem ersten Grundproblem, dass der Fußgänger seine Signale, wie wir sagen, hinter dem Konflikt hat. Der Kraftfahrer, alle anderen Verkehrsarten haben ihre Signale vor dem Konflikt. Das hat zur Folge,
also der Fußgänger steckt drin.
Dass der Fußgänger, also, wenn er schon auf der Straße ist, sieht er, wenn sein Signal das Bild wechselt, auf Rot geht. Das führt dazu, dass man ihm etwas mehr Grün geben muss, damit er sich sicher fühlt, obwohl die Sicherheit erst nach dem Grün stattfindet, nämlich durch eine zusätzliche Räumzeit.
Die Räumzeit, die hat mich begeistert.
Ja. Also das erkläre ich jetzt mal für den eifrigen Zuhörer. Das heißt, wenn ich als Fußgänger, habe ich grün, ich laufe los. Ja. Mitten in der auf der Strecke wird es rot, kriege ich Panik.
Ja, ne? Brauchen Sie gar nicht.
Ich renne nicht. Also dafür, alle liebe Fußgänger, man braucht nicht. Denn es gibt so etwas wie wie heißt die Zeit?
Räumzeit.
Räumzeit. Konfliktfall ist übrigens, wenn ich über die Straße gehe. Also wollte ich mal sagen.
Wenn ein anderer gleichzeitig fahren wollte, dann entsteht der Konflikt.
Ach, sogenannte Konfliktzeit.
Ja. Also ich brauche jetzt nicht hetzen wie ein Idiot, sondern ich kann ganz geruhsam rübergehen, weil mich kein Auto überfahren wird.
Aber die Bedrängnis ist doch dann eben doch da. Also man empfindet das so
am Knoten vor allen Dingen. Da gibt es ja diesen Begriff der bedingt verträglichen Verkehre. Das heißt, ein rechtsabbiegender Kraftfahrer muss auf Fußgänger achten und hat deswegen auch zeitgleich
bedingte Verträglichkeit.
Ja, oder auch Linksabbieger müssen auf Fußgänger achten. Das ist dann, da gibt es dann immer wieder den Wunsch, dass der Fußgänger eine ganz eigene Zeit hat. Das ist dann wieder ein anderer Zielkonflikt. Dann hat er natürlich sehr lange Zeiten, wo, wenn man den Kraftfahrer völlig trennen würde, steht er ja da vor seinem Überweg. Kein Mensch fährt drüber, weil gerade zufällig keine Rechtsabbieger da sind. Und muss eine Minute warten, würde er auch nicht tun.
Aber es ist bedauerlich. Also ich muss jetzt doch auf die Sache kommen, dass das ja im Grunde regeln Sie soziale Kriege.
Wir vermeiden, dass es Kriege.
Also weil schon allein die Zumutung, dass jemand diese ganze Geschichte so schnell wie möglich, das muss doch eigentlich auch nicht sein.
Das ist ja der
Könnte ja geruhsam.
Herr Reuter, manche Leute müssen auch nur was arbeiten oder haben es eilig.
Ja, ich weiß, Getränkefahrer oder...
Also ich habe da eher den Eindruck, dass alle Verkehrsteilnehmer diesen immer dann, wenn es um sie geht, schon den Aspekt sehen, so schnell wie möglich möchte ich grün haben.
Ja.
Und dabei leider übersehen, dass die Minute sich trotzdem nicht verlängert und die 60 Sekunden...
Die Minute lässt sich nicht verlängern, Das ist blöde, ja.
Da hat es der Ingenieur doch zu schwören.
Ja, da sind wir dann an der Grenze. Ich mache dann immer den Witz, dass man sagt, da müssen Sie sich mal nach Braunschweig oder nach Rom wenden. Ich weiß nicht genau, wer die höhere Kompetenz an der Stelle hat.
Was ist denn in Braunschweig? In
Braunschweig steht die Technisch-Physikalische Bundesanstalt, die diese Atomuhr hat, wo diese Sekunde genau gemessen wird.
Ach, ja. Und da müsste man die Sekunde verlängern.
Mit denen müsste man mal reden. Die haben da gezählt, irgendein Cäsium-Atom muss da, was weiß ich, 20 Milliarden Mal schwingen und dann ist genau eine Sekunde rum. Mhm. Und wenn man mit denen mal reden würde, hätten wir ein bisschen mehr Spielräume.
Haben Sie ganz nebenbei einen Überblick über den Verkehr in Rom? Der ist nämlich nach meiner Erfahrung ausgesprochen kurios.
Ja.
Der ist relativ ungeregelt.
Ja, das ist in ganz südlichen Ländern.
Ja.
Selbst aber in der Schweiz ist das schon also deutlich anders wie bei uns.
Ja,
das stimmt.
Andere Mentalitäten.
Andere Rechtslage.
Aha. Ja, weil es ist mir in Rom aufgefallen, diese riesengroßen Plätze, wo lauter Fiats gehen. Und wenn man aber auf die Fahrbahn tritt, dann wird angehalten. Das ist eine komische Erfahrung.
Ja, das, wenn man in Paris so um diesen riesigen Platz da drum fährt, das ist 6-7 Spuren Kreisverkehr, das geht. Ja, das würde hier nicht funktionieren. Also wir brauchen ein paar Ampeln schon für den großen Kreisel in Kassel.
Ja. Das ist interessant. Aber wir wollen jetzt mal bei den einfachen Dingen weitermachen. Der Generalverkehrsplan, vielleicht sollte man das den Damen und Herren auch mal am Radio.
Gesamtverkehrsplan.
Hier steht General. Da,
oh, das ist ein sehr altes Papier. Ja.
Also der GVP, meine Damen und Herren, heißt nicht Generalverkehrsplan, sondern Gesamtverkehrsplan. Beschluss vom 5.2.1990. Die Sicherheit der FußgängerInnen, das war noch eine SPD wahrscheinlich, Formulierung, ist die erste, ganz persönliche Formulierung, ist die erste Priorität. Konfliktfälle mit abbiegendem Verkehr oder Straßenbahnen sollen vermieden werden. Ja. So ist der Beschluss.
Das ist richtig.
Wie machen Sie das? Also wenn ich gleich die konkrete Frage von Frank Weißenborn anhängen kann, die Sache mit dem Stern, da beschwert er sich sozusagen, dass die Straßenbahn fährt und der Fußgänger auch grün hat.
Ne? Richtig, dass er sich beschwert, aber falsch, dass es stimmt.
Also, erklären Sie den
Armen Frank Weißenborn. Es gibt Konflikte, wo... Hat das schon, die bedingt verträglichen Verkehre gibt es nur im Abbiegefall. Das heißt, abbiegende Kraftfahrzeuge müssen auf Fußgänger achten und dürfen deswegen zeitgleich grün haben. Straßenbahnen, die durch eine Fußgängersignalisierung fahren, dürfen nicht auch zeitgleich nicht grün haben. Deswegen ist am Stern die Signalisierung begrenzt auf die Bereiche von der Mittelinsel, Haltestelleninsel zum Fahrbahnrand. Und in der
Moment, du musst mich jetzt mal vorstellen. Ja, also die von unten kommen oder wie rum?
Ja, wenn man
jetzt so... Von unten nach links einbiegen.
Naja, auch geradeaus fahren. Also alle Beziehungen, wenn man über die Kurt-Schumacher-Straße eigentlich wechselt, dann kann man bis zur Haltestelleninsel gehen. Dann endet die Signalisierung. Man muss den Gleisbereich unsignalisiert.
Ist ja auch ein großer Abstand. Ne?
Ja,
man
richtig.
Kann ja eigentlich nicht.
Und dann kann man wieder über die Fahrbahn wieder signalisiert gehen. Und dann entsteht der Eindruck, die Straßenbahn fährt, wenn ich grün habe, aber das Grün regelt nicht den Bereich, wo die Straßenbahn fährt. Grün gilt immer nur bis zum Signal.
Und die ganze Signalisierung, bis zum nächsten.
Männchen zu Männchen.
Ja, auch bei hintereinander liegenden Pforten. Also jede Pfort ist für sich selbst zu betrachten.
Was ist eine Pfort?
Die beiden weißen Linien, links und rechts, die
Achso.
Das ist dann eine Fußgängerpfort. Und dann steht immer hinter der Pfort dann das Signal. Und bis zu diesem Signal kann ich gehen und dann muss ich mich wieder neu orientieren.
Ja, man hat den Eindruck, man könnte jetzt durchgehen, aber das ist nicht so.
Ist nicht so. Da muss man eben, es gibt sogar auch nochmal, wenn man jetzt Ständeplatz betrachtet, da ist dann die Pfort selbst teilweise nochmal signalisiert. Wir haben an ganz vielen Stellen jetzt fast standardisiert auch jetzt nochmal Wechselblinker eingebaut. Also so Blinklichter, die dann bei Nähern eines ÖPNV-Fahrzeugs, Bahn oder Bus dann verkehrsabhängig eingeschaltet werden und da warnen. Und sagen, du kannst zwar gehen, aber achte drauf, jetzt kommt eine Bahn. Dann haben wir auch diese großen Warnstelen aufgestellt. Der Effekt, den ich zum Stern immer gerne erzähle, weil er für uns so ein Dilemma da deutlich macht. Also wir hatten früher sehr, sehr viele Fußgängerunfälle am Stern. Und nachdem diese Signalisierung so umgestellt ist, haben wir die Wartezeit für den Fußgänger drastisch reduziert. Früher hatte er nur 8 Sekunden grün und 92 Sekunden rot. Und konnte dann zwar theoretisch über die Gleise gehen, in diesen 8 Sekunden hat er aber gar nicht geschafft. Und danach in den 92 Sekunden sind die meisten gegangen und dann hat es immer wieder einen erwischt. Und jetzt haben wir halt die Signalisierung nur bis zu diesen Inseln. Das sind teilweise 70 Sekunden grün.
Also die Länge ist
deutlich länger geworden. Mit dem Effekt, dass man über dieses Gleisbereich jetzt aufpassen muss. Wir haben seitdem nie wieder einen Unfall gehabt. Aber wir werden natürlich von vielen Seiten immer wieder kritisiert. Immer mit dem Aspekt, was habt ihr da gemacht? Ihr habt die Sicherheit reduziert. Wenn ihr da signalisieren würdet, wäre es sicherer. Die empirische Lage ist einfach genau umgekehrt. Wenn man alles 100% signalisiert, werden die Wartezeiten so lang, dass kein Mensch mehr die Signale ernst nimmt. Und dann kippt diese Sicherheit um. Es wird plötzlich unsicher, weil das heißt, niemand...
Man geht auf eigene Faust.
Auf eigene Faust, weil man das nicht, um die Hintergründe nicht durchblicken kann. Wenn also die Signalisierung von dem Verkehrsteilnehmer aus unplausibel wird, widerspricht, wenn man sich gegängelt fühlt, erreiche ich keine höhere Sicherheit.
Also es hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Ja. Also wie nimmt das jeweils jeder wahr? Und zweitens, wie sehr fühlt er sich von Ihrer Behörde verfolgt?
Ja, da gibt es eine schöne Story, die ich da gerne erzähle, auch immer, um zu verdeutlichen. Wir hatten mal kurz vor dieser drastischen 93er Wahl, wo dann diese Verkehrspolitik so im Mittelpunkt rückte, da hatten wir eine Kabelstörung.
War das die Lolli-Wahl?
Da hatten wir eine Kabelstörung, ganz schlichte Kabelstörung. Ein Bagger hat ein Kabel zerrissen Und dann gab es also Riesentheater in der hiesigen Presse. Jetzt übertreiben die Sozis, jetzt haben sie uns die Grüne. Also es hat niemand auch nur die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass vielleicht was kaputt ist, dass man mal anrufen könnte, dann wird es einer reparieren. Mhm. Das haben wir häufig, dass ich den Bürgern, die anrufen, sagen, ja,
sie, etwa das kann ich Motto, für den Bagger.
Ja, naja, nicht mehr das, sondern sie sagen, war kein Mensch kümmert sich, seit 3 Wochen ist die Taste kaputt. Und ich ihnen dann sage, hätten sie vor 3 Wochen angerufen, wäre sie schon seit 3 Wochen repariert. Aber alles merken wir nicht. Wir fahren regelmäßig rum, wir haben Wartungen, die im 3-Monats-Rhythmus die Signalanlagen abfahren. Aber wenn dann einer eine Taste den nächsten Tag kaputt macht, bleibt die so lange kaputt, bis der nächste Mal wieder hin wird.
Ich wollte noch mal was zu dieser Wahrnehmungsfähigkeit der Verkehrsteilnehmer sagen. Mhm. Ein Freund von mir, Soziologe, hat eine Untersuchung gemacht über Kindergartenerziehung und Verkehrsteilnehmer. Also die Fähigkeit sozusagen, tatsächlich Verkehr wahrzunehmen und nicht stur dazustehen und stur zu gehen bei Grünen, obwohl dann das Auto einem tatsächlich anfährt. Bei Kindergartenkindern natürlich ein völliger Blödsinn. Er hat das Projekt abgebrochen und ist Fahrlehrer geworden. Aber eigentlich die Wahrnehmung des Verkehrs ist ja eines der wichtigsten Dinge, die es da gibt. Ja. Ne?
Aufmerksamkeit.
Ja, Aufmerksamkeit, das, ne? Wahrnehmung. Mhm.
Ja, aber eigentlich ist er für automatische Regelungen zuständig. Ja,
das ist auch wieder so ein Konflikt. Divergenz. Also die Kraftfahrer, insgesamt alle Verkehrsteilnehmer sind ja Individuen und die haben es nicht, die kann man nicht so steuern wie in dem Produktionsprozess, wo einfach passives Material gesteuert und geschweißt und gebohrt wird, sondern man muss immer damit rechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird das Signal, was ich gebe, jetzt auch befolgt. Und das geht teilweise bis nur im Parkleitbereich geht es dann nur bei 4-5% Wirkung, die man überhaupt erreicht.
Echt?
Im Parkleitbereich?
Ja, wenn man irgendwo sagt, jemand, der immer schon an den Parkhaus A geparkt ist, schon vor 30 Jahren, wenn ich da jetzt anzeige, das Parkhaus aber besetzt, fahr geradeaus, da hast du noch 10 freie Parkplätze, stellt er sich lieber eine Viertelstunde an.
Fällt das unter die soziologische Kategorie Nachahmung?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es
ist ein interessantes Phänomen.
Gabriel Tarr, ein Soziologe, der gar nicht mehr wahrgenommen wird, aber der hat gesagt, viele, viele, viele Phänomene lassen sich dadurch erklären, dass alle das machen, was alle anderen auch machen.
Also dass man zumindest das, was man schon immer gemacht hat. Ja. Das ist mir aber auch schon passiert, lange bevor ich mal den Ampelleuten war, bin ich dann auch mal 2 Wochen gegen die Einbahnstraße gefahren, weil ich schon immer da gefahren bin. Hab das Schild gar nicht gesehen. Also das ist ein Problem.
Ja.
Das für unsere Installation dann natürlich auch wichtig ist, wie baut man das so auf, dass man das eben wahrnehmen kann, wie steuert man es, dass es den Leuten plausibel erscheint. Und wie erreicht man dann den bestmöglichen Kompromiss, dass man auf der einen Seite eine vernünftige, messbare Leistung hat, trotzdem die Verkehrsteilnehmer den Eindruck haben, dass wir nicht gesponnen haben und nach Möglichkeit dann auch noch die verschiedenen Verkehrsteilnehmer alle sinnvoll berücksichtigt werden. Das ist ein schwieriger, interessante Aufgabe.
Was jetzt ist eigentlich mal Zeit für eine Musik.
Ja, das
würde ich doch mal so sehen.
Ja.
Das Fräulein Dillon wird jetzt singen.
Ja, die fährt ein bisschen Auto.
Wieso Fräulein? Ich kenne nur Bob Dylan. Wieso kommst du?
Let's go for a drive von Sandy Dillon. Wir sind in der Freisprechanlage mit dem Märchen von der Grünen Welle.
Und ja.
Die Herren sind im Studio, ich am Mischpult.
Hat sich vorzeitig abgesetzt, genau. Wir hatten besprochen hier in der Pause, dass wir vielleicht noch ein Beispiel durchsprechen, bevor wir zu den komplizierteren Dingen kommen, also zum Beispiel zur Grünen Welle, wie wir es ja auch angekündigt haben. Hier war noch die eine Frage von Frank Weißenborn, die etwas kompliziert klingt und wahrscheinlich auch kompliziert ist, vielleicht, ich weiß es nicht. Also, warum sind die Rotphasen für Busse an den Einmündungen von Nebenstraßen auf Hauptstraßen oft dermaßen lang, also die Busse werden behindert, nicht? Sagt er. Dass man als Businsasse immer schön beobachten kann, also sitzt dann so ein bisschen erhöht und guckt auf das Geschehen hinunter, wie auf der Hauptstraße eine Bahn nach der anderen wegfährt, obwohl man die an der Umsteigehaltestelle gerne noch bekommen hätte. Es ist auch so eine Beschleunigungsfrage eigentlich. Und als Beispiel nimmt er hier die Einmündung Sörestraße, Leipziger Straße, unmittelbar an der Haltestelle Hallenbad Ost. Er ist also offensichtlich aus dem Salzmann rausgekommen und hat da versucht. Ja.
Sörestraße ist eigentlich dann die andere Richtung von.
Ach so.
Irgendwo von Fulda-Brück her reinkommt, ja.
Ah ja.
Gut. Aber das klingt so, so universell und ganz so ist es natürlich nicht. Es ist nicht immer so, dass alle Busse immer lange rot haben, sondern es ist immer so, dass alle der Meinung sind, ich persönlich habe etwas zu lange rot, alle anderen sind ein bisschen besser dran.
Ja, also ein subjektiver Eindruck.
Also es gibt verschiedene Aspekte, aber gerade an diesem Knoten, der ist also nicht eingebunden in eine grüne Welle, sondern hat eine freie Umlaufsteuerung und der Bus kann sich da einklinken. Das heißt, wenn der Bus anfordert, kommt
hat er deutlich schneller. Hat er eine Taste oder hat er...
Das geht automatisch. Das ist,
also wenn er ranfährt?
Wenn er ranfährt, der hat einen Bordcomputer, der sendet ein digitales Telegramm an die Signalanlage, dann weiß man, wer wo kommt und dann läuft in dieser Signalanlage ein recht komplexes Programm, meist so 400-500 Seiten Dokumentation sind da im Hintergrund und die entscheidet dann, wer kommt als nächstes dran. Und dieses Programm haben wir in den letzten Jahren sehr weitreichend überarbeitet, sodass auch die Busse fast alle berücksichtigt werden. Leider sind nicht ganz alle Busse im Moment mit dem Datenfunk ausgestattet. Und dann, wenn so ein erwischt, der kommt dann natürlich deutlich langsamer dran, als wenn man weiß, dass der Bus da ist. Und der Knoten wird auch im Moment gerade überarbeitet. Der ist also noch nicht auf dem neuesten technischen Stand.
Das wollte
sozusagen ein schönes Beispiel, da kann ich zusagen, das verbessert sich. Also, wir haben jetzt Harleshausen überarbeitet, also fast flächendeckend Kassel mit Busbeschleunigung auch ausgestattet.
Das bringt mich so ein bisschen dazu. Es ist ja offensichtlich doch sehr viel unbekannte, unerkannte Elektronik im Hintergrund, wenn Sie sagen, der fängt dann an zu rechnen.
Ja, Mai. Eins der, neben dem Märchen von der grünen Welle, ist das Märchen von der einfachen Steuerung.
Ja.
Das ist schon eine sehr komplexe Technik.
Ja.
Und die hat da eben zwei Probleme. Die eine ist, dass wir meist ein breites Spektrum, also 30, 35 Jahre Technik haben. Wir haben also Altanlagen, die über 30 Jahre in Betrieb sind. Jeder, der mit einem Computer arbeitet, weiß, dass ein 20 Jahre alter Computer nicht mehr ganz so viele Software
sagen wir
gibt.
Alle 5 Jahre oder so ungefähr.
Aber wir müssen die in Betrieb halten. Wir müssen das auch dieses Know-how behalten, die verschiedenen Versionen alle managen. Das ist dann allein schon von der Organisation her eine richtige Herausforderung. Und wir müssen gleichzeitig die rechtlichen Möglichkeiten, wir suchen immer einen Kompromiss. Es geht also nicht, es gibt nie eine perfekte Lösung. Es gibt immer nur den Versuch, möglichst die Kritik möglichst gering zu halten.
Also Herr Weißenborn, wenn Sie demnächst im Bus sitzen, denken Sie daran.
Also Sie sind nicht gut ausgestattet im Bus.
Sie sind nicht allein.
Nein, es gibt wir haben jetzt noch die Regiotram-Geschichten dazu. Dann gibt es jetzt viele Ausrücker. Hier ist ja dieser Betriebsbahnhof eingerichtet worden.
Hier um die Ecke,
genau in diesem Knoten ist jetzt diese
Das ist da.
Und dadurch ist das Programm im Moment also nicht mehr auf aktuell, nicht mehr flexibel genug, um diese ganzen Bedürfnisse, die da jetzt an diesen Knoten gestellt werden.
Ist das so kompliziert, die Regiotram da einzuspeisen, sozusagen?
Es ist insgesamt kompliziert, sinnvoll zu entscheiden, wer am besten jetzt als nächstes grün bekäme. Man kann eigentlich ziemlich sicher sein, egal wie wir das tun,
immer falsch.
Alle anderen, die nicht grün haben, sind der Meinung, sie wären jetzt dran. Ja.
Also ich war gestern ja Zeuge eines fulminanten Wutausbruches eines Verkehrsteilnehmers, dem wir gesagt haben, wir machen diese Sendung. Er brüllte dann los, von Nord nach Süd gibt es immer nur Rot und von West nach Ost gibt es immer Grün. So, und also was er sonst noch gesagt hat, werde ich jetzt hier nicht wiederholen.
Es
waren heftige Drohungen.
Ich hatte auch gestern so einen Geburtstagsfeier.
Wie, hat noch einer gebrüllt?
Nein, gebrüllt nicht, aber ich musste dann meinen PTA rausholen und erstmal grüne Welle erläutern,
Ach ja. Ja, das haben Sie bei mir auch schon mal gemacht. Das können wir hier leider nicht zeigen, weil das werden wir gleich bei der Grünwelle noch machen. Da gibt es natürlich sehr auch komplizierte Berechnungen wo man das auch wiederum niemandem recht machen kann.
Aber ich hätte gerne noch das mit dem Nord- und Südgefälle und West- und Ost hätte ich jetzt mal gerne gewusst.
Also so stimmt es auf keinen Fall, aber es gibt natürlich es gibt eine Reihe von Koordinierungen.
Also jetzt von der, nehmen wir mal konkret von der Wilhelmshöhe oben runter. Er braucht, er kommt dann
Truseltal ist ein gutes Beispiel. Wilhelmshöhe-Allee ist ein schlechtes Beispiel. Ja. Truseltalstraße ist eine Koordinierung in drei Zyklen. Das heißt, wir haben eine morgens eine Koordinierung stärker statt einwärts.
Stimmt, es fällt mir auf, dass wenn man links abbiegt in die,
wie heißt in die Bertha von Suttner Straße.
Ja, da ist es dann manchmal ganz lang und manchmal ganz kurz.
Ja, also das, ist danach, so das kommt noch, erstmal ganz grundsätzlich, die Hauptkoordinierung ist morgens stärker statt einwärts,
Achsen,
abends
achsenmäßig
stärker statt auswärts. An diesen Straßen ist nicht an allen gleich, weil die Verkehrssituation nicht an allen gleich ist. Und dann entscheidet sich jede einzelne Signalanlage noch aufgrund von Messergebnissen, wie lang sie jeweils grün macht.
Also durch diese kleinen Beobachter, die da oben drauf sitzen.
Ja, da sind entweder Videokameras drauf oder Infrarotdetektoren oder meist Induktivschleifen in der Straße.
Richtig, ja.
Das sind da. Über Magnetfelder, Erdmagnetfeldsensoren gibt es noch. Mhm. Also ein breites Spektrum von Sensorik, die allerdings alle nur ungefähr so was Ähnliches wie ein Bild von der Verkehrslage abgeben.
Jeder Mensch. Würde das, wenn Sie das optimieren, würden Sie das anders strukturieren oder technisch strukturieren?
Optimieren ist eine interessante Frage.
Ja, oder also, koordinieren, oder wie soll man das nennen?
Die Erfassungstechnik ist auf einem ziemlich miserablen Stand. Wir erfassen punktuell Bewegungen. Und basteln dann daraus über diese Impulse, die dann da erfasst werden, so eine Theorie, was daraus für einen Verkehr abzuleiten wäre.
Und, also da gibt es dann Messergebnisse, so und so viel pro Stunde oder was auch immer.
Ja, und manchmal sitzen ja so arme Gestalten am Rande des Weges. Ja. Und
da kann man dann natürlich nicht unmittelbar eingreifen, aber die ganze Messtechnik ist ziemlich falsch. Wir messen eben nicht das, was passiert, sondern das, was man aufgrund der Messtechnik vermuten kann, dass vielleicht passiert.
So, also
das Daumen wäre das Thema, das ist das, was wir zurzeit gerade auch debattieren. Das hängt da noch ein paar Entscheidungen in der Luft. Also der Begriff, den gibt es seit 30 Jahren, Floating Car Data. Mhm. Das heißt, man möchte aus dem fahrenden Fahrzeug heraus Informationen haben, wie ist die Verkehrslage und daraus dann die Steuerung
optimieren.
Um nicht eine Theorie über den Verkehr, sondern ein Wissen über den Verkehr zu kriegen. In dem Moment haben wir noch nur ganz, ganz mager Datenlage. Mhm. Von daher ist unsere Steuerung auch zwar schon recht gut, aber man könnte da sicherlich bei besserer Technik noch was tun.
Das heißt, und das Märchen fängt ja da an, wo man sagt, wieso können die das nicht rational steuern?
In Göttingen gibt es immer grüne Wellen.
Ja,
und
in Gast ist immer rot. Ja, das stimmt.
Vorsicht.
Nein, es stimmt nicht immer, aber Göttingen ist ein schönes Beispiel.
Letzte Woche in Göttingen musste ich an jeder Ampel anhalten, obwohl ich diese 40 oder 50 eingehalten habe.
Da mit 60 klappt es
dann. Da hat das nicht gestimmt.
Ja, aber im Grundsatz, das Märchen von der grünen Welle ist eher, dass das Märchen, dass das ginge, wenn man wollte, dass das irgendwas mit Willen zu tun hat. Fakt ist, dass es mit Netzstrukturen zu tun hat. Mhm. Das heißt, wie sind die Knoten im Netz verteilt, welche Beziehungen gibt es im Netz? Und
Sie haben bei dieser grünen Wellen...
Bitte mal aussprechen lassen.
Ja, er kommt schon dran, keine Angst. Nein. Ich habe doch gerade das Blatt hier vor mir liegen. Ja, ja.
Und das, die grüne Welle an sich ist gar nicht komplex, das ist eine ganz schlichte lineare Algebra. Da braucht man nichts integrieren, nichts differenzieren. Da kann man ganz schlicht ausrechnen, dass man in Kassel alle Knotenpunkte 700 Meter Abstand haben müsste. Gleichmäßig verteilt und dann ließe sich eine schöne grüne Welle machen. Mhm. Wenn man sich dann die Stadtplan anschaut, stellt man fest, dass das nicht ganz eingehalten wurde. Der Herr Dürü hat das jetzt noch nicht berücksichtigt.
Der Kurfürst.
auch irgendwie, ne? In Amerika ist man etwas weiter, da hat man diese Schachbrettstätte. Da funktioniert das. Mhm. Und wenn diese Dinge nicht, diese schöne Begriff Teilpunktgleichung nicht aufgeht.
Teilpunktgleichung.
Ja, dann kann man
eben von 700 zu 700, dieser Abstand.
Und dann sind das mal 100 Meter, dann sind es mal 200 Meter, dann sind es mal 400 Meter, dann sind es mal 150 Meter, das wechselt ständig. Dann gibt es unterschiedliche, also eine reine Fußgängerquerung hat dann vielleicht noch 60 Sekunden frei für Grün. Wenn man jetzt mal den Knoten Altmark betrachtet, dann bleiben hier noch so 20 pro Richtung. Mhm. Und wie ich dann 60 Sekunden Zufahrt in 20 Sekunden Abfahrt koordinieren soll, das ist noch niemandem gelungen. Mhm. Und das hat nichts mit Göttingen oder Kassel zu tun, sondern einfach damit, dass diese unterschiedlichen Strukturen im Netz in Göttingen nicht gibt. Da fahren nur die Hälfte Verkehr, die haben keine Straßenbahn. In Göttingen müssen die Linksabbieger sehr grundsätzlich den Gegenverkehr achten. In Kassel ist es eine Seltenheit. Mhm. Deswegen sind die Kasseläner in Göttingen auch berüchtigt für die vielen Unfälle, die sie da produzieren.
Ich war noch nicht dabei.
Ja, aber wir haben gute Beziehungen sozusagen. Wir kennen uns ja untereinander. Die Gemeinde ist nicht so riesig.
Ja. Der Schalter.
Also jetzt haben Sie aber auch gründlich mit einer Mär aufgeräumt bei mir, nämlich meine kanadische Freundin erzählt, die Deutschen seien einfach doof. Die würden immer an der Ampel, wenn es grün wird, erstmal einen Gang einschalten und dann Gas geben und zwar einer nach dem anderen und in Kanada würde das alles gleichzeitig laufen.
Das ist, weiß ich jetzt nicht, ich habe keine empirischen Daten aus Kanada, aber ich weiß, dass es auch in Kassel sehr unterschiedlich ist und dass es immer wieder geforscht wird, wie schnell pflanzt sich dieser Anfahrimpuls durch einen Stau fort.
Wie viele Leute schlafen morgens früh zum Beispiel?
Das gibt es an diesem Fachbegriff des Zeitbedarfswertes. Das heißt, wie viel Zeit braucht ein einzelnes Fahrzeug, bis es über so eine Signal fährt, in die Gänge kommt und dann auch fährt. Dann kommt man wieder an diesen Punkt. Ne? Die Minute hat 60 Sekunden, alle 2 Sekunden ein Fahrzeug, mehr wie 30 pro Spur sind nicht zu bewältigen. Wenn das 31 kommt, gibt es Stau. Und da brauchen wir gar keine Ampeln für, das geht ganz ohne.
Und da brauchen Sie auch keine Mathematik.
Ja, das ist ja schon lineare Algebra, gehört ja schon ein bisschen in die Mathematik. Also zumindest Grundrechenarten. Ne? Das reicht aber schon, um zu erkennen, Stau geht ohne Politik.
Aber gibt's denn sowas wie ein unterschiedliches Verhalten am Tag? Also man weiß
am Tatort, wolltest du gerade sagen.
Wenn Sonne scheint, fahren die Leute schnittiger, morgens pennen sie.
Das ist möglich, aber nicht untersucht.
Schade, das hat mich genau interessiert.
Aber an verschiedenen Orten, das haben wir untersucht. Also am Altmarkt zum Beispiel ist es...
Viele Schläfer?
Nein, da ist es sehr, sehr hohe Leistung. Also die fahren mit ganz kurzen Zeitbedarfswerten, 1,3, 1,4 Sekunden. Und am Holländischen Platz sind es eher so 1,6, 1,7 Sekunden.
Ja, die ist ein bisschen weiträumig, nicht? Ja. Da schläft man gerne eher mal ein bisschen, oder? Ja,
da gibt es bestimmt sehr interessante Möglichkeiten, noch Promotionen zu machen.
Naja, es kommt drauf an, wer fährt wohin.
Ich brauche keine mehr.
Also fahren die jetzt nach Baunatal raus oder fahren die
am Holländischen Platz eher weniger?
Nee, fahren die zur Uni oder fahren die zum... Ja,
das sind viele Aspekte. Aber es gibt immer wieder diese Behauptung, in ganz Kassel gäbe es keine 2 Ampeln, wo man hintereinander durchkäme. Und wenn man das mal guckt, also zum Beispiel, wenn man vom Altmarkt startet, dann kann man mindestens bis Trompete fahren. Das funktioniert immer. Das Problem ist halt in der Gegenrichtung.
Ja, das hat mich fasziniert. Da haben Sie mir das mal erklärt, dass man niemals zwei immer eigentlich nur eine durchschalten kann. Ja?
Also niemals ist nicht richtig. Wenn es immer schön 700 Meter sind, dann geht
das. Ach so, gut. Aber das ist sozusagen erstmal dieser Rein- und Raus-Effekt. Also wann sollen viele rein können und wann sollen sie wieder viele raus können? Das ist immer das eine. Und das zweite ist, dass es auf der gleichen Fahrbahn immer schräg, also es ist nicht derselbe Takt.
Grüne Welle ist zunächst mal Richtung Gegenrichtung. Wenn Sie einen Steinweg nehmen, haben Sie nicht Richtung Gegenrichtung, Sie haben die Richtung von Fulda-Brücke Richtung Ständeplatz, Sie haben von Fulda-Brücke Richtung Frankfurter Straße, Sie haben von Weserspitze Richtung Frankfurter Straße, von Weserspitze Richtung Ständeplatz und die Gegenrichtung jeweils. Und das sind dann 7 oder 8 Richtungen, die zu koordinieren wären. Genau. Da muss man sich schon mal festlegen, 2 davon kann ich koordinieren, maximal. Und dann müssten die 700 Meter sein. Und da das nicht ist, kriegen wir das bergauf koordiniert mit dem Effekt, dass man an dieser völlig unbedeutenden Einmündung die Rühstraße immer anhalten muss. Dann sagt jeder, die sind doch doof. Und deswegen.
Also, aber beim Höckeschen Haus haben sie es gut reguliert.
Auch nur bedingt, weil da ja dann der Konflikt ist, die abbiegende Straßenbahn.
Die ist gefährlich, ne? Also ich meine auch dieser Rechtsabbieger wenn man dann am Höckeschen Haus rechts.
Nö, eigentlich
das
nicht.
Kommt mir da sausen, die sausen aber rechts um die Ecke.
Unten die Frankfurter Straße, Ecke, Schönfelder Straße, die ist gefährlich. Ja,
jetzt hat jeder seine eigene Kreuzung.
Schönfelder gibt es nicht, das müsste die Tischbeinstraße sein.
Ne? Nee, ist nicht Tischbeinstraße.
Aue Stadion meinst du oder welches?
Nein, heißt die nicht schön. Okay, Aue Stadion, ja.
Da haben wir schon gelegentlich diesen oder jeden Unfall selber gesehen.
Da gab es wirklich gut viele Unfälle. Ja.
Aber Sie können das nicht bestätigen, glaube ich.
Nein,
Sie
können,
das ist eigentlich eher
unbekommen. Was ist die gefährlichste Ampel?
Also wir behaupten mal, es gibt überhaupt keine gefährlichen Ampeln.
Okay. Also ich wollte noch anfügen, dass immer dann, ich kenne eine Fahrgemeinschaft, die nach Bad Wildungen fährt und die singt immer, wenn sie zwei Ampeln hintereinander grün hat.
Oder haben sie aber viel zu tun. Also
beim Auerstadion alles schön grün?
Also
auswärts, wenn morgens früh?
Morgen früh, wenn man am Altmarkt startet, können sie bis zur Autobahn fahren ohne Halt.
Gertrud? Gut, die fährt über die Wilhelmshöhe dann.
Ja, Wilhelmshöhe lesen Problem. Ja. Wilhelmshöhe lesen ganz viele asynchrone Steuerungen.
Ja, die Swillader Platz zum Beispiel, das wäre vielleicht auch nicht.
Nein, die ist koordiniert, aber ja? Dann ab Fährschaftsstraße, Brian von Steinstraße, dann diese an dem Bahnhof die beiden entlang, die sind alle, weil das, die Straßenbahnen so eng hintereinander sind, kriegt man das nicht mehr geregelt, die zu koordinieren für den
IV. Also hat die Straßenbahn Vorfahrt sozusagen, ja?
Da muss die, um die Straßenbahn überhaupt noch abwickeln zu können, weil die aus der in die Seitenlage fährt und dann aus der Seitenlage wieder raus und über den Knoten fährt und abbiegt und so viele Beziehungen sind, kriegt man da keine Koordinierung mehr. Aha. Weil dann das wäre ein Sicherheitsproblem. Die Straßenbahn kann nicht so schnell bremsen, wenn die einmal im Fahrt ist und so viele Fahrzeuge abziehen, kann man denen nicht plötzlich aufgrund
von... Wissen Sie das zufällig, wie schnell kommt die mit einer Sandbremsung zum Stehen, wenn es die noch gibt?
Ja, die gibt es, ja, aber...
Nutzt nichts.
Die bremst mit 2 bis 3 Meter pro Sekunde Quadrat, aber wie schnell man dann da steht, weiß ich jetzt nicht. Aber das,
Verrückt.
Gut, also
die Bahn hat halt das Problem, die kann nicht so eine Vollbremsung in dem Sinn machen, weil dann
fliegen die ganzen Leute
durch die Gegend.
Naja.
Also könnte bremstechnisch noch mehr, aber dann muss man abwägen, was ist das höhere Risiko. Mhm. Wie immer, den bestmöglichen Kompromiss suchen. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele falsche Dinge gesagt, weil Bahntechnik ist nicht mein Thema.
Gut, jetzt wäre es ein
Fall wieder. Meins auch nicht.
Aber es gibt so viele Eisenbahnfreaks, die das alles ganz genau auswendig wissen.
Ja, das stimmt. Ich kenne da ein paar.
Ja.
Wir
erkundigen uns nachher. Ja.
Wir könnten auch noch ein bisschen Musik machen.
Ja, da würde ich auch sehr dafür sein. Okay.
Okay. Ja, hier ist weiterhin die Freisprechanlage. Die Herren debattieren noch. Freisprechanlage im freien Radio. Wir sind immer noch auf Märchentour.
Ja, grüne Welle.
Der Verkehr.
Der Verkehr. Ja. Wir steuern allmählich auf die komplizierteren Dinge zu. Aber wir fangen einfach mal mit der verkehrsabhängigen Signalsteuerung. Das wäre jetzt dann quasi so das Optimum, das man überhaupt erreichen kann, dass man, wie soll ich sagen, es quasi automatisch mit Rechner hat.
Richtig, wobei das Optimum nochmal eine Klasse drüber wäre. Das wäre dann die adaptive verkehrsabhängige Steuerung.
Adaptive verkehrsabhängige Steuerung. Das sind dann die biologischen Systeme, die oben auf der Ampel drauf sitzen.
Ja, so generische Algorithmen. Ja.
Das haben wir auch mal gemacht.
Das Konzept der Verkehrssteuerung ist halt, dass ich messwertbasiert entscheide. Ich habe eine bestimmte Nachfrage, und zwar lokal. Da hat einer auf den Fußgängerknopf gedrückt, da steht einer auf einer Schleife, die Straßenbahn hat gefunkt. Und jetzt gibt es eine Logik, die dann sagt, ja, wer hätte denn jetzt am sinnvollsten, am besten grün, was hat das für Folgen? Und dann die Reihenfolge bestimmt. Dann, wenn man grün gemacht hat, misst man vor allen Dingen im Kfz-Verkehr halt, wie sind noch welche da, gibt es immer noch Grünbedarf? Und dann wird das Grün verlängert bis zu einem Maximum. Und dieses Maximum wird bestimmt von der Historie erstmal, was war in den letzten 1-2 Minuten und von dem Planungskonzept, was soll in den nächsten Minuten sein und von der Koordinierung.
Ist das nicht sehr teuer?
Das ist schon relativ teuer, ja, und aufwendig. Mhm. Es ist allerdings den meisten zwar zu teuer, aber noch nicht aufwendig genug. Wenn die Anforderungen müsste man noch sehr viel mehr. Und das Prinzip des adaptiven System ist halt, dass man eine Kennfunktion definiert, ein Optimum vorstellt.
Ist das so eine Durchflussfunktion oder wie soll man sich das vorstellen?
Zum Schluss ist immer ein sogenannter Performance-Index, der minimiert werden muss. Mhm. Und da lässt sich alles einbauen, bis hin zu Feinstaub und Stromverbrauch und Energie.
Haben Sie aber was.
Das ist ganz genial, funktioniert nur nicht. Das ist
genial gedacht.
Nicht handbar. Weil wir hatten das, finde ich, schon gesagt, dass diese Erfassungssysteme halt im Moment noch gar keine netzbezogenen Daten liefern. Oder
ja, also die Erkennungssignal-Dinger sind alle noch nicht auf dem Stand.
Es geht aber weiter. Und die Forschung ist agil. Es gibt eine ganze Reihe von Musterinstallationen, schon von Forschungsaspekten in verschiedenen Städten.
Wo kann man denn diese grüne Welle besichtigen? So, oder solche quasi optimierten Systeme?
Also optimiert, da muss man jetzt drauf achten. Optimum heißt dann nicht unbedingt grüne Welle.
Ja.
Das Optimum ist eine
nee, alle sind dann alle koordiniert.
Und das Optimum einer Steuerung führt in der Regel zu ganz, ganz schlechten grünen Wellen. Das heißt, das Optimum ist gar nicht die grüne Welle. Sie funktioniert nur da, wo die Hauptrichtung so dominierend ist, in eine Richtung so dominierend ist, dass sich das lohnt. Wenn Sie ein komplexes, vermaschtes Netz haben, dann führt ein Systemoptimum dazu, dass man überhaupt nicht mehr koordiniert, teilweise, sondern dass nur noch die Summe der Halte reduziert wird. Da gibt es im Internet ein paar sehr schöne Beispiele und ein Thema optimierte grüne Welle. Sollte man abschaffen. Ja, kann man eingoogeln.
Ah, gut.
Die Uni Aachen hat da geforscht und es gibt eine ganze Reihe von Projekten jetzt, die sich mit diesen Netzoptimierungen befassen.
Ich stelle mir das so vor, dass wenn ich irgendwo drücke, dass sozusagen die ganzen Verbindungen durchgerechnet werden müssen.
Wenn es so eine adaptive Steuerung gibt, ja.
Also dass dann alles, also wie viele Ampelanlagen haben wir in Kassel?
Also etwa 210.
Also 210, ja, und das mal...
Ja, so einfach geht es nicht. Aber sag mal, es geht im Moment die Behauptung, dass es möglich wäre, bis zu 20 Signalanlagen da mit solchen Netzsteuerungen zu koordinieren. In Münster gibt es ein Projekt, in Ingolstadt. Wir hoffen, dass wir in Kassel demnächst auch eins machen können. Dürfen.
Sofern die Politik das grüne Licht gibt.
Grüne Licht gibt und die andere das Politik Geld das dazu. Geld.
Ich wollte gerade sagen, und den Geldbeutel.
Und nicht zu vergessen das Personal, das ist das größte Schwachstelle.
Arbeiter braucht man auch noch.
Ja, irgendwie kann man Berge vom Papier hinlegen, sie bearbeiten sich nicht von allein.
Vielleicht sagen Sie noch mal, was Sie haben noch, das Personal, das wartet, was macht das noch, beobachtet, wartet.
Ja.
Wie viele Leute haben Sie da?
Das sind insgesamt 16. Das ist Wartung, Routinewartung, Störungsbeseitigung. Wir haben 24-Stunden-Bereitschaft. Wir machen es 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Wird häufig nicht geglaubt, dass es Beamte gibt, die sonntags arbeiten.
Hätte ich jetzt auch in den Sinn gekommen.
Wobei es, kommen nur mal an Feuerwehr denken, dass ja.
Ja, gut, es
ist eine ganze Reihe von Tätigkeiten, ja.
Also, da sage ich jetzt nichts dazu.
Wieso? Hast du die Feuerwehr neulich vermisst
oder
was?
Weiter.
Ja. Wartung, und Beobachtung.
Dann eben auch Neubausignalisierung, Gutachten zu allen möglichen Planungsvarianten.
Stimmt, da ist dann der Herr Witte, steht dann da oben dran oder wie und sagt, ihr müsst jetzt da und da das und das hinbauen.
Ja, da gibt es viele, die dann immer mal... Über Arbeitsmangel brauchen wir uns nicht zu beklagen. Es ist eher das Problem, wie kriegt man die verfügbare Zeit, wenigstens ein Teil dessen, was gemacht werden soll, erledigt.
Aber ja, das ist ja einer der sensibelsten Punkte in einer Stadt, ne? Der Verkehrsfluss.
Ja,
also umwelttechnisch gesehen und aber auch...
Auch Umwelttechnik, würde ich mal behaupten, ist das Heizen und die Industrie immer noch der Hauptproblem, nicht mal der Verkehr. Ja. Im Feinstaub zum Beispiel, wir haben gesagt, das sind teilweise nur 10-12%, die aus dem lokalen Verkehr überhaupt generiert werden. Der Rest kommt aus dem Hintergrund.
A7.
A7 oder sonstiges.
Hintergrundeintrag ist auch ein sehr schönes Wort, das merke ich mir auch. Ja.
Das habe ich aber jetzt gerade erfunden, weil mir das richtige Wort nicht einfällt. Aber bei uns hat also Personal, sage ich immer, die im öffentlichen Dienst wird immer angenommen, es hätte da gar keine Rationalisierung gegeben, aber bei uns ist es auch so, dass wir haben 90% mehr Fallzahlen bei 12% weniger Personal. Das führt irgendwann dann mal zu einer Arbeitsverdichtung,
die nicht
unerheblich ist.
Arbeitsverdichtung ist auch sehr gut erfunden.
Nein, das gibt es ja.
Ja, 19. Jahrhundert, ich weiß, ja. Vielleicht kommen wir doch noch zu den Dingen, warum eigentlich die Menschen so schnell von da nach da wollen. Das ist ja eigentlich ja, ihr Regelungsgebiet. Man muss optimiert irgendwie. Ja. Also es ist ja, die Langsamkeit ist ja inzwischen auch entdeckt worden. Mhm. Scheint aber für Städte nicht so beliebt.
Ich glaube, in der Wirtschaft hat sich das, glaube ich, noch nicht ganz durchgesetzt.
Auch nicht.
Nein, wir haben ja
außer vielleicht in den Biergärten.
Entschleunigung?
Nein, wir haben ja unterschiedliche Geschwindigkeiten auf dem Land und in der Stadt. Und in der Stadt ist ja wirklich einer dieser Zentren, wo die Geschwindigkeit am höchsten ist. Mhm. Ne? Das muss man einfach so sehen. Ich denke, dass Verkehrsregulierung in der Stadt ja heißt eine Optimierung der Geschwindigkeiten, dass die Leute schnell durchkommen.
Aber das ist, glaube ich, wir kommen jetzt hier in den Bereich der Gerechtigkeit auch ein bisschen. Ja. Es geht ja nicht nur um die Fahrgeschwindigkeit, sondern auch um den Eindruck, wann bekomme ich denn mal mein Recht zu fahren?
Welche Teilnehmer hat eigentlich jetzt, wird es berücksichtigt?
Ja. Eine Ampel kommt ja immer dahin, wo irgendjemand nicht fahren kann, weil ein anderer da eigentlich ihn immer stört. Also sagt man, bitte baut da eine Ampel, haltet den anderen an, damit ich da fahren kann. Und dann haben wir das Problem von dem einen gelöst und der andere ruft dann an und sagt, wieso muss ich jetzt halten? Früher ging das da immer prima. Ja. Und das multipliziert sich, potenziert, sodass zum Schluss alle sagen, die Ampel stört doch eigentlich nur, baut die wieder ab. Und das ist
genau. Das stelle ich mir gerade mal vor. Müsste man sehr viel mehr Menschen haben, die sagen, bitte nach ihnen. Ja,
das wäre eine Variante. Offensichtlich funktioniert, wir hatten das am Anfang, in verschiedenen südeuropäischen Ländern deutlich anders. Ja. Wo dann das Rot-Grün eher als Hinweis gesehen wird, wie man es auch machen könnte. bei uns ist die Akzeptanz des Rotlichts sehr hoch.
Nee, nicht Akzeptanz, nein, auf die Fahrbahn treten, aber die Nerven muss man erstmal haben.
Ja.
Also in einem Kreisverkehr mit drei
Fahrspuren. Aber auch, wenn man in Neapel schaut, dann ist das Thema mit dem bei Rot anhalten auch nicht so ganz
nicht so
wie hier in Kassel. Ja.
Also in Holland wird es ja durch Fahrräder sowieso unterlaufen.
In der Slowakei wirst du prinzipiell auf dem Fußgängerüberweg umgefahren, das ist ganz normal, also das ist ganz einfach.
Wir haben noch 6 Minuten Freisprechanlage. Ich würde gerne noch mal über ein Meta-Thema sprechen. Sie haben mir mal gezeigt, eine internes Papier über die Art und Weise, wie eine Behörde ihrer Meinung nach mit dem Bürger umzugehen hätte. Ja. Und diese Sensation durfte ich schon mal vor, ich glaube, es ist 20 Jahre her, in Berlin gab es eine ähnliche Fibel, wo drin stand, dass der Mitarbeiter, der Verwaltungsmitarbeiter für den Bürger da ist, dass er bitte möglichst klare Briefe schreibt, möglichst wenig sich überheblich zeigt.
Möglichst gar nicht.
Und Sie haben das ist so Ihre Philosophie, das fand ich sehr verblüffend. Vielleicht, was beabsichtigen Sie denn mit solchen verblüffenden Verhaltensstrategien?
Ja, das ist ein reiner Egoismus. Wir werden ja von allen Seiten geprügelt und wir sehnen uns danach, zumindest irgendwo mal ein Lob zu bekommen.
Und das tun wir nachher gleich am Ende.
Und da war halt der Grundgedanke, der Bürger, der anruft und sich aufregt über unsere Arbeit, der hat ja zunächst mal recht. Der hat etwas gesehen, was ihn geärgert hat, was er meist dann auch objektiv berechtigt kritisiert, weil er die Zusammenhänge nicht kann. Und wenn man dem jetzt auch noch sagt, sie sind ja ihm so gegenübertritt, wie wir den Eindruck haben, dass man uns gegenübertritt, dann fühlt er sich genauso wenig ernst genommen wie wir das. Und wir mögen das ja auch nicht. Also drehen wir den Spieß einfach um und sagen, jeder, der hier anruft, der hat erstmal recht. Wir hören ihm zu, wir versuchen ihm das, also er hat es so reingeschrieben, es gibt nur zwei Lösungen, entweder wir können es ihm erklären oder wir müssen es ändern. Und hat sich auch an sich bewährt in der Kommunikation. Und wenn man dies den Mitarbeitern immer wieder mal erinnert, dann verinnerlicht sich so ein Arbeiten auch. Und das hat sich an sich auch im Klima sehr deutlich positiv ausgewirkt, in der Mitarbeit, in der in, ja, Leistungsfähigkeit, sonst hätten wir unsere Arbeitsverdichtung gar nicht abwickeln können.
Also Sie haben Ampelklima hergestellt.
Sozusagen. Ja, schon sozusagen ein konstruktives Produktionsklima.
Ja. Ja. Und wann wird sich das bis zur Spitze des Rathauses durchgesprochen und gebrochen haben?
An der Spitze ist das schon, meine ich, schon ist deutlich schon länger da, als das jetzt so klingt. Und das ist nein, also die Bemühungen der Stadt Kassel und dieses Denken bürgerfreundlich, das ist ja extrem. Also wenn man das vergleicht mit vielen anderen Städten, ich komme ja weit rum in Deutschland, auch selbst im europäischen Reich. Also Kassel kann sich da schon sehen lassen. Wir sind da. Die Kasseler tun immer
jetzt
so.
Wie finden Sie das denn jetzt?
Wir sind jetzt in der Sparte Loben und
Fördern. Ja, Eigenlob, weil die anderen tun es ja nicht.
Loben und Fordern.
Jetzt loben wir den Herrn Null und verabschieden
und seine Behörde.
Und seine Behörde und
wie
seine
Ampelanlagen. Ich muss das nochmal gesagt kriegen.
Straßenverkehrsamt,
Abteilung.
Abteilung Straßenverkehr, Sachgebiet Verkehrssteuerung.
Sachgebiet Verkehrssteuerung, meine Damen und Herren. Bitte beachten Sie die Räumzeiten. Sie haben als Fußgänger mehr Zeit, als Sie denken.
Ich denke, aber diese hier nicht so rumgammeln.
So also die Räumzeit ist fast immer länger wie die Grünzeit.
Eben, ja. Also das sollte man sich mal merken. Also nicht, dass man meint, man muss jetzt immer stehen, sondern geradezu mutig die Räumzeit in Anspruch nehmen.
Ja,
also wie viele Sekunden sind das normalerweise?
Das kommt darauf an, es liegen so zwischen 7 Sekunden bei einem einfachen Überweg bis zu 35 Sekunden bei größeren Kreuzungen.
Ja, und das war gut. Jetzt.
Wer bei Grün auf die Straße geht, darf noch drüber gehen.
Ach, das ist doch mal eine Botschaft.
So, jetzt versuche ich es nochmal. Das war die Freisprechanlage mit Martin Reuter, Gertrud Zahlen und Bernd Null. Bis zum übernächsten Sonntag.
Du drückst das Knöpfchen?
Ich drück das Knöpfchen.
Ja, danke. War mal wieder sehr ampelhaft alles.